Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge. Mir gegenüber sitzt Thomas Martins, einer der kreativen Köpfe hinter allen Formaten mit Joko und Klaas, also von MTV Home, Neo Paradise, Duell um die Welt, Zirkus Halligalli, Beginner gegen Gewinner, die beste Show der Welt über Late Night Berlin bis Joko und Klaas gegen Pro7 und dem aktuellen Erfolgsformat Wer steht mir die Show und natürlich auch weiteren. Er ist mehrfacher Grimme-Preisträger, Gründungsmitglied der Fun-Punk-Pop-Alternative-Rock-Band mit gelegentlichen Offbeat-Ausflügen Stakeout, Podcaster, Olympia 2021 Gewinner und wird optisch gelegentlich mit Ben Affleck verwechselt. Zudem ist der Berliner Autografie-Fanatiker und Verballhornungskünstler dafür berühmt-berüchtigt, oft zehnmal das Gleiche nur in anderen Worten zu sagen. Er ist raus aus dem Anstoß-Business, schämt sich sehr schnell und laut Joko Winterscheid der lustigste Mensch der Welt. Herzlich willkommen, Thomas Martins. Wie tief bist du gesunken, dass du uns ein Interview gibst?
Das ist die erste Frage.
Ja, quasi zur Anmoderation.
Ich fand es irgendwie ganz interessant. Ich fand es irgendwie, fand es cool, dass da jemand anderes noch Interesse hat und wie scheinbar mit uns oder mit mir zu quatschen. Da dachte ich, okay, das klingt doch erstmal witzig. Hör ich mir mal an. Und dann habt ihr ja sofort ganz höflich zurückgeschrieben, habt dann sogar ein paar Fragen geschickt und dachte ich, geil. Lass mal probieren. Vielleicht funktioniert das ja. Vielleicht habe ich hier was Schlaues mitzuteilen für die Menschen da draußen. Bei unserem Podcast ist ja immer so, da hat man ja gar nicht so die Gelegenheit, wirklich schlaue Dinge von sich zu geben. Wir leben da ja mehr so im Quatschigen und Blödsinnigen und jetzt dachte ich, hey, jetzt können wir doch mal vielleicht auch was Smartes in die Welt hinausschießen. Mal gucken, ob es klappt. Und schwupps, schon sitzen wir hier.
Ja, so schnell geht's. Ne? Ja. Du hast ja Olympia 2021 gewonnen.
Ja,
hat sich seitdem irgendwas verändert?
Der wichtigste Tag des Jahres. Es hat sich natürlich überhaupt nichts verändert bei so einem Quatsch-Event. Das Einzige, was natürlich ganz gut war, unsere komplette Firma Florida TV, die haben das natürlich schon mitverfolgt. Da war es dann schon irgendwie, man hat dann so vorher gemerkt, okay, jetzt haben es so langsam alle Leute mitgekriegt in der Firma und die wussten auch, da geht's jetzt um was so ein bisschen. Und natürlich, und das war so eigentlich der aufregendste Moment, war dann so, man konnte da jetzt nicht so richtig verlieren, weil dann wäre man schon so in der Firma zumindest kurz mal angespuckt worden, so am nächsten Tag. Das galt es zu vermeiden. Und mit meinem Sieg habe ich das natürlich auch geschafft. Also es ist dann schon, es kamen auch so 2,5 Leute, kamen so auf mich zu und haben gesagt, ja, Glückwunsch. Und das war es dann aber eigentlich. Also eigentlich war es nur eine reine innere Genugtuung, dass ich dann nicht so ganz diesen Gang der Schande am nächsten Tag gehen musste ins Büro. Aber ansonsten hat sich leider überhaupt nichts verändert. Nee, keine Privilegien. Es ist nicht so, dass Leute auf der Straße mich beglückwünschen oder sagen, hey, cool gemacht, kenne ich doch. Bist du nicht der Olympiagewinner von 2021? Leider nichts. Irgendwie so groß war das Event dann doch nicht, wie wir dachten.
Das ist ja aus einer Zuschauerfrage entstanden, ja. Richtig? Wie fühlt sich das an, wenn aus so einer kleinen Sache quasi so ein großes Ding wird?
Ja, da sind wir irgendwie, ich glaube, da sind wir generell ganz gut darin, innerhalb unserer Firma, ne? Also der ganze Joko und Klaas-Kosmos, ne? Den wir mit betreuen und seit Anfang an irgendwie mitbegleiten, da ist es auch so ganz oft, dass einer so eine kleine Schnapsidee auf dem Weg zum Kaffeeautomaten droppt und auf einmal wird es halt so eine riesengroße Nummer. Joko und Klaas sind auch sehr gut darin, so die kleinen Absurditäten so ein bisschen aufzusaugen und daraus dann irgendwie eine Idee zu machen. Ich, zum Beispiel war das ja damals auch bei Zirkus Halligalli, ich weiß nicht, ob man sich da noch daran erinnern kann, der große Badetag. Weil Klaas, und es beruht alles darauf, dass Klaas irgendwo im Internet so ein ganz absurdes Werbevideo entdeckt hat, was so normalerweise kein Mensch sehen würde. Dann hat er das angeschleppt und gesagt, ist das nicht hilarious, ist das nicht großartig, da müssen wir doch was machen. Und da entstand dann ja auch über Wochen so ein Riesenhype es war irgendwo hier in Brandenburg oder sowas. Die Tagline war, alles was er wollt. Daraus ist dann jedenfalls dieser riesengroße Halligalli-Badetag entstanden. Und sowas haben wir damals ja natürlich auch schon immer abgefeiert. Und so ähnlich ist es ja hier bei uns auch, dass es so ganz oft so die kleinen Sachen sind, die sich dann plötzlich so hochschaukeln. Und auf einmal steht man da wirklich auf dem Sportplatz und hat einen Haufen Kollegen noch dabei, die einem dann helfen, ne? Und noch einen professionellen Soundguy irgendwie, der das Ganze aufnimmt. Und dann denkt man so, ach, wie cool, das ist jetzt sowas geworden. Das war eigentlich, wenn das Ergebnis dann auch gut ist. Also es war dann so im Nachhinein, als wir es dann so gemeinsam auch nochmal gehört haben, das war, glaube ich, die allererste Folge, die wir gemeinsam nochmal so gehört haben. Machen wir sonst eigentlich auch nie. Und haben so festgestellt, dachte irgendwie ganz unterhaltsam, das hat ja funktioniert. Und dann waren wir natürlich zufrieden. Aber mehr auch nicht. Und dann war es auch so, okay, und jetzt weiter. Nächste Woche gibt es ja schon wieder eine neue Folge. Jetzt können wir uns hier nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen.
Bei deinen bisherigen Ideen oder Mitwirkungen warst du ja immer hinter der Kamera, beziehungsweise nicht in der Öffentlichkeit. Wie ist dieser Schritt in die Öffentlichkeit für dich?
Naja, das stimmt ja nicht so ganz. Also bei Halligalli, eigentlich vorher schon, bei allen Joko und Klaas Formaten, taucht man ja immer wieder auf. Das war ja so von Anfang an so ein bisschen so das Stilmittel auch, ne, unser Beiträge und sowas, dass immer wieder auch die Redakteure in den Vordergrund geschubst wurden. Und auch beim Duell um die Welt und sowas bin ich auch relativ häufig schon vor die Kamera gehüpft. Also es ist jetzt nicht so völlig... Das ist nicht so völlig neu. Und auch, ich habe ja jahrelang in der Band gespielt, waren ja auch immer unterwegs, auf Tour. Man steht ja so immer auf der Bühne, so mal vor 0 Leuten, aber auch mal vor 20.000 Leuten. Und das war jetzt nicht so der erste Schritt in die Öffentlichkeit. Deshalb war das war jetzt nicht so was ganz Besonderes.
Naja, ein Podcast schon ist so ein ja schon was anderes.
Ja, ein Podcast ist eigentlich, und bin auch froh eigentlich, dass ein Podcast ja nur auf der Audioebene funktioniert und dass man eben schon sich, ne, so ein bisschen schützen kann, weil ich finde es auch ultra schwierig, thematisieren wir ja auch oft im Podcast, dieses vor der Kamera natürlich agieren. Das ist ultra schwer und das können echt nur ganz wenige Leute und das sind dann meistens dann sehr, sehr gute Moderatoren, wie zum Beispiel Jochen Klaas. Das ist schon, ja, das stimmt. Deshalb ist man eigentlich dankbar, dass man sich ein bisschen hinter den Mikros verstecken kann und nicht immer noch gleichzeitig irgendwie cool aussehen muss. Aber wie gesagt, so ein bisschen gewohnt ist man es auch schon und deshalb ist es trotzdem nicht jetzt so der große Schritt.
Wurdet ihr dazu gezwungen oder war das eure Idee, auch so ein bisschen einbezogen werden?
Das hat sich irgendwie so natürlich ergeben. Wir waren ja damals auch ein super kleines Team, das vergisst man eigentlich auch immer. Eigentlich Fernsehen machen ist schon super, super aufwendig und eigentlich sind da sehr viele Leute involviert und damals aber MTV Home-Zeiten, wir waren ein mini kleines Redaktionsteam, da musste man eh alles selber machen. Ne? Der eine hat gefühlt immer den Ton schon gemacht und der andere musste noch mitfilmen und der andere hat noch die Requisite selber gebastelt und der vierte hat dann parallel schon gedreht, so ungefähr war das. Und dann gab sich das auch an Mangel an Komparsen, eben haben gedacht, komm, jetzt zu mir noch jemand Fremdes, das ist alles Quatsch, komm, selber mit ran, man stellt die Fragen im On, Jochen Klaas verprügeln einen nochmal. Oder so. Und dann ja, hat sich das so ergeben. Dann wurde es immer mehr aber auch so zum Stilmittel und zum Markenzeichen. Und ja, manche sind halt öfter vor der Kamera gelandet. Manche haben sich ein bisschen mehr dann wieder zurückgezogen. Und Frank Thurmann hat sich natürlich sehr oft in den Vordergrund dann gespielt und so. Ja, dann hat sich das so natürlich ergeben. So, ne?
Natürlich freiwillig.
Aber es war immer freiwillig. Ja. Man hatte so eigentlich schon. Also natürlich wurde man gefragt. Zumal man wurde so gefragt, dass man nicht ablegen konnte. So.
Okay.
Aber es war so eine angedeutete, so eine verklausulierte, höfliche Aufforderung.
Ja, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen.
Ja, genau. Das sollen die Leute selber interpretieren.
Wirst du dich für Olympia 2022 besser vorbereiten?
Ja, das haben Frank und ich auch schon überlegt. Das ist auch so der Klassiker. Man sagt ja so, ja, nächstes Mal wissen wir ja, das und das ist ja, das könnte ja passieren. Aber ich vermute, wir werden uns wieder nicht vorbereiten. Wir stehen dann wieder am selben Tag da, dann ärgern wir uns und sagen, ach, hätten wir uns mal vorbereitet. Hätten wir jetzt nicht solche Schmerzen.
Ist das allgemein so euer Naturell eher unvorbereitet oder wie bist du da so eingestellt?
Eigentlich nicht. Eigentlich sind wir sogar Fans von Vorbereitungen. Ich finde auch, das ist so ein großes Geheimnis von so überhaupt guten Ideen oder guten Beiträgen oder guten kleinen Minifilmen oder auch, also dass man sich schon zumindest so einen kleinen Plan zurechtlegt. So völlig unbedarft in eine Sache reinstürzen, sind wir gar nicht so Fans von. Also ich finde, da kommen auch meistens nicht so gute Ergebnisse raus. Aber jetzt auch keine Superprofis. Ne? Das ist jetzt auch nicht jetzt so, dass wir alles durchplanen. Also bei Olympia wussten wir auch nur, okay, wir machen diese drei Disziplinen. Wir haben vorher die Reihenfolge festgelegt, in der wir die machen. Alles andere passiert dann so automatisch meistens und dann muss man da vor Ort dann damit dealen, wie zum Beispiel halt, wenn man merkt, scheiße, der ganze Sportplatz ist ja abgeschlossen, müssen wir über den Zaun klettern. Das war natürlich nicht geplant. Hätten wir auch gerne vermieden. Ich glaube, daher kamen dann auch die schweren Verletzungen.
Aber sehr unterhaltsam.
Ja, stimmt. Vor allem, dass dann Frank dann immer so Anekdoten dann so rausdroppt, wie er früher halt in die Grundschule eingebrochen ist zum Duschen und so. Das ist natürlich nicht geplant. Da sind wir dann genauso überrascht und fassungslos wie alle anderen auch.
Aber habt ihr drin gelassen?
Okay, haben gehofft, da kommt keiner mehr und schimpft.
Du hast mehrfach erwähnt, dass du die Karriereleiter eher unfreiwillig hochgestolpert bist und bevor du beim Fernsehen gelandet bist, kurz Geografie und Geschichte studiert hast. Wäre Lehramt für dich eine Option gewesen?
Ja, das war wirklich, ich fand es cool. Also ich bin auch so einer, der gerne zur Schule gegangen ist. Die meisten Leute sagen immer, Schule ist nicht so meins, aber ich hatte schon immer irgendwie Glück, irgendwie war in einer coolen Schule hier in Berlin und es war irgendwie so ein, waren so prägende Jahre und ich fand es kurzzeitig super spannend, eigentlich, wie wäre es, wenn man jetzt das irgendwie auch dafür sorgt, ne? Von der anderen Seite aus, dass auch andere Leute irgendwie ein cooles Erlebnis mit Schule verbinden. Und ich hatte mich aber parallel schon immer auch für Musik und auch Film und Fernsehen interessiert und dachte aber für einen kurzen Moment, ich probiere das mal. War mir dann doch zu dröge, das Studium doch irgendwie.
Kann ich nachvollziehen.
Ja, ne, bin dann doch meiner eigentlichen Leidenschaft nachgegangen, halt der ganzen Mediensache. Und dann kam es dann alles dann doch ganz anders. Ein Glück auch im Nachhinein, muss ich sagen. Wobei, ich wäre auch ein guter Lehrer geworden, glaube ich.
Das kann ich mir auch vorstellen.
Kann immer noch umswitchen.
Aber das System ist ziemlich scheiße. Also ich studiere Lehramt, ich darf das sagen.
Ja, das stimmt. Bin ich komplett bei dir. Könnte man Sachen besser machen. Das ist wahrscheinlich ein komplett eigener Podcast nochmal. Müssen wir uns nochmal treffen.
Du hast im Laufe der Jahre auch selbst Vorstellungsgespräche geführt. Inwiefern beeinflusst das Erscheinungsbild der BewerberInnen den Verlauf des Gesprächs?
Ja. Das ist bei uns wirklich, es klingt so klischee-mäßig, aber dadurch, dass wir wirklich in den Medien sind, Medien ist ja wirklich nochmal so eine eigene Filterbubble, so innerhalb der sämtlichen Berufe, die es gibt, habe ich so das Gefühl, und immer sehr fortschrittlich und sehr modern und schon immer so ein bisschen ja anders, so als vielleicht der etwas traurigere, konservativere Mainstream. Und das spielt wirklich keine Rolle bei uns, das äußere Erscheinungsbild.
Also haben Leute, die sich jetzt alternativer geben oder alternativer kleiden, das nicht schwerer bei euch?
Definitiv nicht. Wir haben ja auch alle möglichen Leute, also keine Ahnung, wenn wir es jetzt so klischee-mäßig so einteilen würden, ne? Ob das jetzt die Alternativeren sind oder die etwas Schickeren oder keine Ahnung, auch sowas jetzt so irgendwelchen Strömungen, Musikgenres zu, Ronin Leun, da trifft sich auch alles, ne? Von den Hip-Hop-Fans über die Punkrocker, über die Pop-Hörer, also das ist so, es ist wirklich super gemixt. Es gibt natürlich auch die etwas konservativen Leute und die super alternativen Leute und macht's ja auch gerade aus, aber ist an sich, nee, das ist schon sehr, sehr tolerant.
Also
sehr cool ist, ja.
Ja, nicht schlecht.
Ja, das ist wirklich gut, finde ich auch. Sollte ja überall so sein, aber ich weiß auch nicht. Manchmal versteht man ja auch, es gibt natürlich so ein paar Erscheinungsbilder, da, also so weit sind halt Banken wahrscheinlich noch nicht, ne? Oder Versicherungen oder Leute, die halt irgendwelche seriöseren Sachen verkaufen wollen, ne? Dass die dann so sagen, ey, hier kann jeder halt ankommen, wie er will. Wahrscheinlich ist schon nachvollziehbar, dass es dann eine gewisse Berufsbekleidung geben wird.
Hast du dich schon mal dabei erwischt, dass du Menschen aufgrund von Äußerlichkeiten falsch eingeschätzt hast, also beruflich?
Gott, so ad hoc fällt mir jetzt auch kein Beispiel ein.
Auch nicht irgendwie so mal, das ist ja ein Spießer oder sowas, vielleicht in die
ja,
andere
klar,
Richtung.
Ja, so, ja in diesen Klischees denken wir schon manchmal. Ne? Klar, manche Leute können dafür äußern, das stimmt. Und manchmal denkt man wirklich, ach, der sieht irgendwie nach wenig Spaß aus und das ist einer der lustigsten Menschen der Welt. Ne? Oder manchmal so Leute denkt man, oh, wirkt aber schüchtern und zerbrechlich und dann fangen die an, da plötzlich ne, einen Witz nach dem anderen rauszuhauen oder haben eine super krasse, voluminöse Stimme und sowas. Man denkt so, wow, was kommt denn da raus aus der Person? Ja, so in die Richtung stimmt. Das passiert schon so. Aber jetzt nicht so bewusst, dass man so Leute so einteilt, so wie gesagt, wir sind ja in dieser Medienbranche, ne, Medien- und auch Musikbranche ist das ja so, wie ich das so bezeichnen würde, indem ich hier so rumgeistere. Und wie ist man eh da irgendwie toleranter? Ich glaube, man hat ja auch mit so ganz vielen verschiedenen Erscheinungsbildern zu tun irgendwie, ne?
War das schon immer so? Also dazu auch gleich nochmal eine längere Frage.
Ja, und ja, dann hau raus.
Deine Markenzeichen sind ja schon Kajal und auch lackierte Fingernägel. Das ist ja immer noch leider nicht ganz so oft gesehen. Auch gerade irgendwie in größeren Firmen oder so.
Ja.
Also jetzt mal, um richtig auf die Klischees zu gehen, ja. Das macht unser Podcast. bist du deswegen schon mal beruflich oder privat irgendwie angeeckt oder wurde dir gesagt, dass du dich irgendwie eher konservativer kleiden solltest oder verhalten?
Lustigerweise ist mir das wirklich noch nicht passiert. Seit ich das mache. Also ich mache das seit ich 18 bin. Das ging irgendwie in der Schule schon los. Wir waren da, glaube ich, auf einer Klassenfahrt in Italien. Und irgendwann, keine Ahnung, ne, man war dann irgendwie, ist man dann doch öfter mal lustig, saß man so zusammen und irgendwann fing an, glaube ich, damals waren die Ladies, die haben angefangen, uns zu schminken, ne, und Fingernägel zu lackieren. Und dann ging es aber, glaube ich, am nächsten oder übernächsten Tag zurück schon wieder in die Schule, war auch kurz vor Sommerferien, dann war noch eine Party und dann habe ich das einfach so gelassen, weil irgendwie gleich noch eine große Abschlussparty anstand. Und fand ich so irgendwie cool. Natürlich haben die Leute erstmal kurz geguckt, haben so gefragt, hä, was ist denn jetzt mit dir los? Und das war dann nie wieder irgendwie Thema. Und seitdem habe ich das so. Und aber wie gesagt, ich bin ja ne, durch Glück ja, in dieser Branche gelandet und deshalb wurde es tatsächlich auch nie so groß hinterfragt. Gerade so, wenn du in der Band spielst und sowas, das fragt ja keiner, hast du lackierte Fingernägel oder warum sind deine Augen geschminkt? Das
fragt dich echt keiner?
So ganz, also wirklich ganz selten, aber meistens eher so nebenbei. Ist jetzt nicht so die erste Frage, dass so die Leute sagen, Mensch, warum hast du geschminkte Augen? Das passiert wirklich selten.
So ist deine Generation cooler als unsere.
Ja, frag mich auch. Ist das echt? Wird es wieder so, ist das wieder intoleranter, ja?
Total.
Aber es ist vielleicht, habe ich echt Glück gehabt, dass das so nie so krass thematisiert wurde, aber die Leute haben das eigentlich immer akzeptiert. Also klar, es kam dann irgendwann mal so, aber eher so nebenbei. Es ist wie so dann eher so die Frage, wie rauchst du oder sowas, weißt du? Das war immer so manchmal so ein Gesprächsöffner, glaube ich, für manche. Aber jetzt nie so in dem Sinne, wie kannst du nur? Ich glaube, meine Oma hat vielleicht mal gefragt, Mensch Junge, wie sieht denn das aus? Aber ich glaube auch nur ein einziges Mal. Dann hätte sie eher gefragt, wenn ich mal keine lackierten Fingernägel hatte. Oder wenn die Farbkombination nicht gepasst hat.
Das ist auf jeden Fall ziemlich cool.
Ja, danke. Danke. Also ich kenne sie auch nicht mehr ohne. Ohne sehe ich gar nicht mehr so cool aus. Das muss jetzt also bleiben, bis zu meinem Tod. Also bis ich im Grab liege, werde ich jetzt meine Fingernägel lackieren und die Augen schminken.
Rund um Olympia 2021 wurde unter anderem von einem Kollegen Frank Thonmann, Basti Grage und Thomas Schmidt thematisiert, dass du ein ausgeprägtes
Was?
Selbstbewusstsein hast.
Habt ihr das so rausinterpretiert? Woher kommt das? Gesteigertes Selbstbewusstsein? Moment. Ja, okay. Woher, genau, sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Genau, was war die Frage dazu? Ich habe ein unnötig großes Selbstbewusstsein.
Nein, also Fassade oder dickes Fell als Produkt von jahrzehntelanger Abgrenzung vom Mainstream. Vielleicht bist du dafür einfach nicht so empfänglich.
Ja, freue mich auch gerade. Wahrscheinlich. Also es ist keine Fassade. So, ne? Ich gebe mich ja schon so, wie ich bin und verstelle mich da auch nicht, weil mir auch viel zu anstrengend. Aber ja, wenn es so interpretiert wird, ja, why not? Vielleicht ist es dann so. Habe ich vielleicht ein etwas gesteigertes Selbstbewusstsein. Aber das ist dann, glaube ich, auch über die Jahre so gekommen einfach.
Also es wurde halt vermehrt angemerkt.
Ja?
Deswegen, manchmal ist es ja
echt?
Immer
okay.
So ein Funken Wahrheit dran.
Ja, es ist
vielleicht.
Ja gut.
Deswegen
auch
weiß,
mal so,
weiß die Frage, vielleicht ist hier auch mal die Möglichkeit für dich zu sagen, nee, ich habe gar kein Selbstbewusstsein.
Ich bin wirklich halt ganz schüchtern und ich spiele das alles nur. Ja, das wäre auch gelogen. Ich glaube, es würde auffallen. Nee, das ist wahrscheinlich so gekommen. Aber jetzt auch nicht so jetzt bewusst antrainiert oder sowas. Ich glaube, das ist natürlich so die Sachen, die man erlebt und ne, was man so ja, all die Jahre so mitnimmt. Das prägt einen ja natürlich auch. Und ist vielleicht auch so ein Band-Ding gewesen. Klar, das ist, glaube ich, ganz gut. Ich habe auch angefangen, glaube ich, mit 17, 18 in der Band zu spielen, dann immer Auftritte gespielt. Wir haben ja richtig viele Auftritte gespielt, so über die Jahre. Und da wächst man ja auch. Und am Anfang, ich weiß noch, die ersten Konzerte, da waren wir so verschüchtert und konnten auch unsere Instrumente noch gar nicht so gut bedienen. Da haben wir im Sitzen gespielt zum Beispiel. Und dann haben wir es auch nach 3, 4 Konzerten festgestellt, ja, wie albern ist denn das, dass wir auf der Bühne sitzen, so, ne? So was für ein Quatsch, so, ne? Und dann hat sich da auch immer so gesteigert. Und irgendwann war das richtig lustig, dass man gerne auf die Bühne gegangen, hat sich da wohlgefühlt, hat gemerkt, ja, das kommt an, ja. Und man muss natürlich, stimmt, da muss man auch so ein bisschen Selbstbewusstsein nach außen tragen, weil es ist ja mal albern, wenn man so auf der Bühne steht und dann sind so Leute, gucken da so verschüchtert vor sich hin, schaffen es nicht mal irgendwie so eine Beziehung zum Publikum aufzubauen. Und das hat man schon mit übernommen. Ich war immer Frontmann, habe ja immer gesungen, habe auch die Ansagen gemacht und so. Und dadurch ist es natürlich, glaube ich, über die Jahre ist das wahrscheinlich automatisch dadurch so ein bisschen gekommen. Das stimmt. Das kann schon sein. Und dann überträgt sich das natürlich auf den Alltag, auf den Beruf. Und da kann natürlich sein, dass es dann auch den Kollegen auffällt.
Guck mal, erwartet ja auch Show, ne?
Ja, das ist ja zu Recht ja auch. Ich finde, wenn man Eintritt bezahlt und will man so sehen, dann muss man ja zumindest irgendwie was bieten. Und wenn man jetzt schon nicht die originellste Musik der Welt macht, so wie wir, und jetzt auch nicht die Könige an den Instrumenten sind oder auch jetzt die Special Effects vielleicht zu wünschen übrig lassen, weil wir gar keine hatten, dann muss man dem wenigstens Unterhaltung bieten. Und das haben wir eigentlich immer sehr, sehr beherzigt, immer sehr, sehr beliebt.
Bei uns gab es damals immer die Regel, keinen eigenen Merch tragen. Nicht, dass wir welchen hatten, aber da hat unser Schlagzeuger immer sehr drauf beharrt.
Ja, das ist auch albern, oder? So eigene Band-Shirts anziehen von der eigenen Band, das geht nicht. War bei uns auch ein No-Go. Ja, so kam es wahrscheinlich. Okay, ich achte mal darauf jetzt demnächst, wie das so ist mit dem Selbstbewusstsein.
Ich würde noch einen kleinen Tick zurückgehen und zwar mal bei deiner Jugend ansetzen. Wir reden ja viel über Subkulturen hier im Podcast und ich wollte einfach mal fragen, hast du dich als Jugendlicher einer Subkultur zugehörig gefühlt, beziehungsweise, oder war das einfach nur schlicht Abgrenzung von irgendwas, oder?
Nö, ich war schon definitiv Punkrocker, würde ich schon immer so sagen, ne? Jetzt nicht ganz so vielleicht vom äußeren Erscheinungsbild, also schon, aber jetzt nicht ausschließlich. Ich habe so frisurentechnisch habe ich da nicht so viel rumexperimentiert, aber ich war ganz klar Punkrock. Also schon immer, das war immer die Musikrichtung, die mich als allererstes gepackt hat, ne? Wenn man so selber irgendwann mal so ein Gespür für Musik entwickelt. Die ganze Attitüde, ich mache die Haltung, ne? Ich fand das irgendwie cool. Wir haben viel früher, also bei uns, das war das Schöne damals noch zu der Zeit, so in Berlin gab es auch unfassbar viele tolle Jugendclubs, alle natürlich alternativ, und das war trotzdem so meine Szene. Mit den Leuten konnte ich mich immer identifizieren, mit den Werten. Wie gesagt, die ganze Musik, ne? Dann angefangen so über, also ich bin ja so quasi erzogen worden von so einem Offspring, Green Day, Bad Religion, No Effects damals, als das alles so groß wurde, so 90er, Mitte 90er war ja so eine riesen Punkwelle, ne? Dann natürlich auch Ärzte, Rosen, die hatten ja auch da alle gerade so ihr Hoch, so Planet Punk, Opium fürs Volk, das war so meine Zeit. Und da wusste ich, okay, ich will auch auf jeden Fall, das ist cool, das sind die Konzerte, die mir am meisten Spaß machen. Und so eine Musik will ich auch selber machen, genau. Muss ich mir selber so aneignen. Ich habe ja nur einen jüngeren Bruder und deshalb musste ich also mir das selber so aussuchen und konnte das dann aber weitergeben. Aber ich habe jetzt keinen so gehabt, der gesagt hat, hey, komm mal mit, hör mal Punkrock. Hab das so selber für mich entdeckt. Naja, das ist klar. Also manchmal hilft es ja einem, ne? Wenn du schon so Leute hast, die da irgendwie in Berührung kommen oder keine Ahnung, deine Eltern haben einen sehr guten Musikgeschmack und bringen dich schon früh da irgendwie, ne? Oder ältere Geschwister bringen dich damit in Berührung, aber so war es bei mir nicht. Das ist selber angeeignet. Eigentlich immer noch, so im Herzen immer noch Punkrocker natürlich.
Gab es so ein Vorbild?
Ja, das waren schon so die. Ich fand damals, also No Facts, so Fat Mike ist schon, ne, der Frontmann von No Facts, der alle Songs schreibt, lustigerweise aber Bass spielt, das ist auch mal ganz besonders, der hat schon eine coole Attitüde so, ne. Also ich fand schon, den fand ich schon immer sehr, sehr unterhaltsam, sehr witzig. Auch so diese Art und Weise, alles so ein bisschen ironisch betrachten und nicht alles so ernst nehmen, aber dann zum richtigen Zeitpunkt auch mal ein cooles Statement rauszuhauen, das fand ich schon ganz cool. Und ja, es trifft ja auch auf die Ärzte zu, ich fand die auch, die haben da auch mal einen ganz guten Weg irgendwie gefunden, so, ne, zwischen so Ironie und so ein bisschen übertriebene, ja, so Großmannssucht, aber irgendwie immer auf eine sympathische Art, das fand ich, das hat mich so am ehesten angesprochen, das fand ich schon ganz cool. Und dann aber auch wieder so die politischen Sachen so von Bad Religion, aber seien es jetzt keine Vorbilder. Also nee, das kann man nicht so sagen. Und ich bin dann auch noch so ein bisschen so Richtung so Metal noch abgerutscht. Also überhaupt dann alles, was Gitarrenmusik war, ne? Ob es Alternative, Indie, Rock, Metal, Metallica, auch dann so eine andere große Liebe. Und ich fand eigentlich James Hetfield fand ich schon auch wieder cool, obwohl der eigentlich ja, der war eher so als Erscheinungsbild, fand ich ihn irgendwie ganz witzig. Und er hatte so eine cool, wie der Gitarre gespielt hat. Das hat mir imponiert. Der hat sich aber sonst jetzt nicht so durch seine Äußerung oder sowas. Eigentlich auch total widersprüchlich, weil James Hetfield ist ja total der, wie sagt man denn, konservativere Redneck, so, ne? Das passt eigentlich gar nicht richtig zum Punkrock. Aber eigentlich irgendwie, ich fand so die ganze Appearance, die war ganz cool. Und die Musik natürlich. Und die Stimme. gern so eine Stimme wie James Hetfield. Na, dafür hat es immer nicht gereicht.
Ganz ehrlich, wer hätte die nicht? Also ja. War da eben ein bisschen versteckter Bassistenhass mit drin?
Nee, ich finde es mega. Bassisten super. Also wie gesagt, Fat Mike, das finde ich ja gerade so spektakulär, dass der alle Songs schreibt, aber auf der Bühne sagt er, ach, mir reicht, dass ich mit dem Bass spiele, so ein bisschen so als Unterstützung. Finde ich immer cool. Nee, jetzt sogar fantastische Bassisten. Alle Leute, die seine Instrumente spielen, sind cool. Ausnahmslos.
Wie hat dein Umfeld darauf damals reagiert?
Das wurde vollkommen hingenommen. Hat eigentlich keinen besonders interessiert. Ist aber auch nicht mehr, also ich habe so das Gefühl, es war auch gar nicht schon mehr die Zeit, dass es noch so großes Rebellentum war, oder? Oder liegt es daran, dass ich einfach in der Großstadt groß geworden bin?
Das liegt an Berlin.
Das kann wirklich sein. Das haben wir auch schon öfter mal überlegt. So, ich kenne natürlich dadurch, dass ich Ur-Berliner bin, habe ich relativ wenig Berührungspunkte mit Leuten natürlich, die also auf dem Dorf groß geworden sind. Und das ist wahrscheinlich ein gigantischer Unterschied. Oder ist ein Riesenunterschied. Klar, weiß man ja auch. Ich meine, wir wissen es ja auch viel vom Touren und sowas. War ja auch mal dann, wenn man ab und zu mal die Zeit hat, mit den Leuten zu quatschen. Das ist dann schon krass, wenn die so erzählen, ne, wie das ist, in einer Kleinstadt oder auf dem Dorf halt der Einzige zu sein, der Punkrock hört. Ne? Dann wirst du ja natürlich ganz anders angeguckt. Aber in Berlin war das halt so egal. Also wie gesagt, auch in meiner Schule war gefühlt die Hälfte waren eh irgendwie alternativ. Und das Schöne war aber auch, es war immer so alles auch so jahrgangsübergreifend. Und es war trotzdem so, also alle konnten miteinander irgendwie cool feiern. So, ne? Und wenn es dann hieß, Bunte Kuh war damals zum Beispiel so ein schönes alternatives Jugendprojekt. Da haben alle Leute aus der Schule die Party gefeiert. Also nicht nur die Punkrocker und die Alternativen, da haben auch die coolen Girls gesagt, ey, da machen wir unsere Geburtstagsfeier so, ne? In so einem halbbesetzten Haus. Das gehörte da irgendwie, das waren wir alle zusammen irgendwie immer vermischt. Egal auf welchem Musikgenre zugehörig. Also, ne? Also die Hip-Hopper, die Punker, die schickeren Leute. Das war irgendwie alles eins. Das war immer cool. Also es war aber, ich glaube schon, ja klar, ne? Man war da echt privilegiert und gesegnet, dass das eben so entspannt und so homogen war. Ich weiß, dass es auf dem Land anders ist, ne? Da hat man echt andere Sorgen, ne? Wenn man sich da auch kleidungstechnisch so outet. Das ist kacke, ja. Das stimmt.
Also ich bin halt auf einem Bauernhof in so einem Dorf mit drei Häusern aufgewachsen. Ja. Und da war das halt echt schon so, wenn man dann da irgendwie mit einem Totenkopf irgendwie auf dem Pullover rumgelaufen ist oder so, dann hieß es immer gleich, man beschwört Satan. Und deswegen finde ich das gerade richtig krass.
Ja, das ist ja eigentlich andersrum genauso. Stimmt schon. Eigentlich ist es viel mutiger auch natürlich ein Punker irgendwie auf dem Land zu sein, als in der Stadt, so weißt du, wo es eh keinen interessiert. Das ist ja eh auch Berlin nochmal, das ist eine ganz besondere Attitüde. Das ist ja rumlaufen, wie du willst und sein, wer du willst, da wirst du eigentlich relativ selten schräg angeguckt.
Quatsch, es ist immer wichtig.
Ja, total, aber natürlich ist es ja viel, viel anstrengender und viel komplizierter in einem etwas konservativeren Umfeld, glaube ich, ne, so noch aufzutreten. Deshalb, bei mir ist es, ich bin ja an sich, ist es genau, für mich ist es weniger wahrscheinlich so aufregend und Konfrontation verbunden als jetzt ne, für dich oder sowas, wenn du aus einer kleineren Stadt kommst, vom Bauernhof. Ja, deshalb, also ich glaube da eigentlich, da hat keiner irgendwie groß was gesagt. Es war überhaupt nicht so, es war immer so für relativ normal, ne?
Ja, damit erübrigt sich die Frage. Es war eigentlich noch so ein bisschen, wollte ich noch das Fass aufmachen in die Richtung, war das jetzt bewusst Abgrenzung oder einfach nur, bei uns war es halt gerade so, dass wir halt uns gezielt halt von den anderen abgesetzt haben und damit aber auch oft alleine dastanden. Also wir hatten halt keine richtigen Subkulturen, weil man war dann eher alleine in der Klasse oder in der Gruppe. Man hat dann echt lange gebraucht, um Leute zu finden, die mit einem eine Band gründen wollen oder so. Das war aber bei dir gar nicht der Fall wahrscheinlich.
Ja, das ist echt verrückt. Ja klar, jetzt wird es einem nochmal so bewusst, jetzt wo du es so erzählst, ne? Wie kompliziert es ja wirklich außerhalb von so großen Ballungsräumen ist. Weil es war überhaupt kein Thema. Du kannst eh 1000 Leute, auch so bandmäßig, was da an Bands alleine gab. Wir waren in so einem, unsere Schulen waren, da gab es gleich noch ein anderes Gymnasium, also drei Gymnasien eigentlich relativ einfällig. Allein die hatten zusammen schon, glaube ich, 15 Punkbands so ungefähr. Ja? Plus dann noch die Alternativeren. Also da konntest du Festivals spielen, nur mit Leuten wirklich aus der direkten Umgebung. Und jeder kannte sich auch. Und jeder kannte auch die anderen Punkbands. Man hat ganz oft zusammen auch irgendwo gespielt und so. Das war eher Überfluss. Das war eigentlich eher fast das Problem. Es gab viel zu viele, die um die raren Auftrittsmöglichkeiten sich da streiten mussten, mehr oder weniger. Ne?
Das war bei uns gar nicht so. Also wir waren alle, also jeder hatte mehrere Instrumente und man hat in ganz vielen Gruppen so gespielt. Bandmitglieder haben wir dann teilweise wirklich dann auf Festivals gezielt gesucht. Dann sind wir mit Schildern rumgelaufen, haben das auf die Autos geschrieben und sowas. Echt? Anders war das gar nicht möglich. Also so.
Ja, krass, das war gar nicht das Thema. Auch wenn so einer mal gesagt hat, ich höre jetzt auf, dann standen da halt direkt 5 neue so ungefähr. Ne? Und dann, okay, spielen wir jetzt zusammen.
Ah, das war bei uns leider gar nicht so. Also da gab es immer dann großes Drama und auch so ein bisschen so, oh, was passiert denn jetzt mit den Proberäumen, weil man in irgendwelchen Kellerräumen, in irgendwelchen Lagerhallen seine Proberäume hatte, die sonst, man konnte sie sich halt nicht teilen. Gab zu wenig Leute, die mitfinanzieren und so.
Das war hier eher das Problem, auch was zu finden. Das, glaube ich, wird immer schwieriger. Also da hatten wir noch Glück. Aber es war auch, glaube ich, alle 2 Jahre mussten wir umziehen, weil dann doch der irgendwie ne, saniert wurde oder platt gemacht und was anderes hingebaut. Aber es ging noch so halbwegs. Total ist, glaube ich, noch viel schlimmer. Da gibt es so zwei große Proberaumhäuser, ne? Und das war's. Oder halt die sehr teuren. So. Cool, dass es sowas gibt, aber ist natürlich auf Dauer ein bisschen sehr kostenintensiv, ne?
Auf jeden Fall. Das ist,
nichts, wenn man jetzt nicht so viel Geld verdient mit der Band.
Aber egal, wo wir waren, wir haben immer viel bezahlt, weil keiner will natürlich irgendwie unbedingt Bands da haben und dann ist das so das Letzte, was man irgendwie.
Ja.
Wir waren jetzt aber auch nicht die Mieter, die man sich wünschen
hat. Ja, aber es ist ja trotzdem so eine Fördern, ey, dass junge Leute Musik machen. Das ist super. Gibt nichts Besseres. Naja, irgendwann, wenn wir dann mal in der Politik sind, an der Macht. Proberäume für alle, so immer ein Ansatz.
Auf jeden Fall.
Ja, für Bands, für Theatergruppen, keine Ahnung, DJs, Leute, die zusammen zocken wollen. Das ist doch cool. Habt ihr mal was mit Leuten zusammen, macht was irgendwie, was Kreatives.
Ist auf jeden Fall auch schöner, als irgendwie nur auf der Straße zu hocken.
Total.
Oder so.
Ja, richtig dumm.
Okay. Auf jeden Fall.
Das schreibe ich mir auf für meine Zweitkarriere in der Politik. Und wann wechsle ich nochmal rüber?
Gibt es etwas, was du deinem jüngeren Ich gerne sagen würdest, wenn du könntest?
Boah, das ist auch mal so eine gute Frage, ne? So ein bisschen mehr Lebenserfahrung ist ja dann schon immer ganz gut, ne? Man betrachtet Sachen entspannter als früher. Ich glaube, ich würde immer sagen, ab und zu mal ein bisschen entspannter durchs Leben. Ich habe schon immer versucht, entspannt zu sein, auch mal so Sachen jetzt nicht so ernst zu nehmen. Wie gesagt, auch geprägt durch die verschiedenen musikalischen Vorbilder. Ich glaube, manchmal habe ich Sachen noch zu sehr zu Herzen genommen, wenn man so jung ist, ne? Man lässt das zu schnell so Sachen an sich ran. Heute würde ich immer sagen, erstmal schmunzeln, überlegen, sowas, und dann und reagieren und nicht gleich irgendwie so beleidigt sein oder sowas, ne? Aufbrausend und fort hinter allem dann irgendwie was Böses zu vermuten oder Verschwörung. Ich glaube, man könnte wesentlich entspannter sein. Aber wie gesagt, ich glaube, das kommt so mit der Lebenserfahrung. Ja, das wäre vielleicht so eine Sache. Ansonsten geht mein Weg so ganz okay verlaufen, so wie er zufällig verlaufen ist. Deshalb würde ich jetzt wenn ich jetzt was raten würde, dann wäre es wahrscheinlich alles in die falsche Richtung gehen. Deshalb würde ich eigentlich sagen, so, nö, alles andere ist ganz cool, machen wir so weiter.
Also Leben lockerer sehen.
Ja, so ein bisschen mehr entspannter auf die Sachen reagieren.
Was bedeutet Männlichkeit für dich?
Das ist echt eine gute Frage. Habe ich mich so noch nie, ehrlich gesagt, so richtig mit beschäftigt. Weil ich das irgendwie, ich kann das gar nicht definieren. Das ist auch so irgendwie so Quatsch, so Sachen zu definieren, oder? Also was ist typisch männlich und was ist typisch weiblich? Also das ist so ein Gedanke, der hat mich noch nie gestriffen. Sag mal so, das ist noch nie durch mein Gehirn gerutscht, das irgendwie zu definieren. Man kennt ja so Klischeebilder, aber das ist ja alles lächerlich so, ne? Über sowas lacht man ja, wenn Leute so sagen, ja, typisch männlich ist, ne? Besonders hart. Jagen, Autos, ne? Das ist so ein Scheiß, ne? Das ist ja, da kann man sich ja nur lustig drüber machen. Könnte ich überhaupt nicht sagen, was typisch männlich ist oder typisch weiblich ist. Ich denke so überhaupt nicht und deshalb kann ich das eigentlich nicht beantworten.
Ich werde das tatsächlich fast jeden Tag gefragt, deswegen hatte ich die Frage mit aufgenommen.
Aber das ist doch total weird. Also wer denkt denn in solchen Kategorien? Ist auch so scheißegal irgendwie. Weil ich finde, die Leute sollten eher menschlich sein. Das wäre vielleicht mal ein Ansatz. So müsste man es vielleicht formulieren. Was ist typisch menschlich? Ja, das ist doch, da kann man Sachen antworten. Weil das andere ist richtiger Quatsch. Das ist richtiger Blödsinn. Ich hoffe auch, dass sich das irgendwann mal überholt. So, das ärgert mich richtig. Ich möchte jemand verprügeln. Ist das männlich? Ja, ne? Jemand verprügeln. Sofort.
Der letzte Punkt wäre noch Musik.
Oh ja.
Du hast ja schon so ein bisschen erzählt und ich glaube, das ist auch dein Ding, darüber zu reden.
Ja, Musik, Serien, Popkultur generell. Das ist, glaube ich, auch so das, was uns da alle eint bei uns in der Firma. Das sind alles riesige, große Musik- und Film- und Serien-Nerds. Kann man ganz klar sagen.
Was bedeutet Musik für dich?
Ja, Musik ist, das ist genau auf einer Stufe wie mit Serien und Filmen. Das ist schon so, ne? Das ist schon sehr, sehr wichtig. Also es wäre so ein sehr, sehr trauriges Leben ohne Musik. Also wo ich finde auch selbst, wenn man nur Musik konsumiert, es kann ihm das ja so viel geben. Ne? Also ich in meinem speziellen Fall bin ja eher Fan so von Rockmusik und Gitarrenmusik eher. Und ja, es gibt irgendwie nichts Geileres, finde ich, als auf einem Konzert. So, ne? Wenn du das einmal dann so live hörst, die Songs mitgrölen, da ausflippen, rumspringen oder auch auf Festivals, so also Festivalwochenenden, ne? Ob das jetzt ein Riesenfestival ist wie Rock am Ring oder so kleine Punkrock-Festivals, wo nur 500 Leute rumrennen, so, es gibt irgendwie nichts, was vergleichbar ist, so was diese Atmosphäre betrifft, den Vibe, den man da spürt, auch mit den anderen Leuten da, und man guckt nach links und rechts, und alle haben so ein Grinsen im Gesicht und singen denselben Song mit. Das ist einfach, das passiert mit ganz wenigen anderen Sachen. Deshalb ist eigentlich Musik doch noch ein bisschen sogar fast wichtiger als Fernsehen oder Filme, weil man das ja nicht so richtig schön gemeinsam erleben kann, ne? Also, aber gerade eben so ein Live-Erlebnis wie Musik, wie so eine Lieblingsband und mit dem einen Song, was da so passiert und ne, wie da alles so eins wird und alle haben da so gerade das gleiche geile Gefühl, das ist schon echt, echt cool. Muss man auch erlebt haben. Also ich bin richtig, es tut mir für alle Menschen leid, die noch niemals auf dem Festival waren oder beim Konzert. So, ne?
Auf jeden Fall.
Das muss man erleben. Das gibt nichts Besseres. Und genauso geil ist natürlich auch, selber als Musikmacher auch auf der Bühne stehen.
Ja, da wollte ich gerade nachfragen. Also du bist ja durch Stakeout ja auch als Frontmann aktiv.
Ja.
Und wie ist das, wenn jetzt so eine Masse deinen eigenen Song mitsingt.
Ja, das ist auch genauso unbeschreiblich, ne? Das ist so absurd, wenn du Leute hast, die, wir waren ja schon immer dankbar, wenn die Leute applaudiert haben, das hat uns schon immer gereicht. Das war natürlich immer verrückter, wenn Leute plötzlich anfingen auch zu tanzen zu unserer Musik oder wild rumzuproben, dann dachte man schon, wow, hier geht's aber ab. Und natürlich noch krasser ist, wenn du plötzlich merkst, dass da verschiedene Leute plötzlich deine Shirts anhaben und die Songs mitsingen. Das war natürlich immer bizarr. Aber wir waren immer auch so, wir haben gesagt, ne, wir sind hier eine Serviceband, wir entertainen euch, verschwendet hier nicht zu viel Energie, wartet mal noch auf eure Hauptband und was hier noch kommt und so. Und das war immer so unser Ansinnen. Wir waren da trotzdem natürlich immer begeistert, wenn die Leute Sachen kannten oder auch Songs eingefordert haben, lauthals. War ja auch dann ab und zu dann mal so, dass die Leute dann richtig nach Songs verlangt haben. Nee, das ist super, klar, das gibt irgendwie nichts Absurderes. Aber es ist jetzt ähnlich lustigerweise auch beim Podcast, muss ich sagen. Ich hatte vorher so wenig Berührungspunkte da mit diesem ganzen Genre. Ich wusste natürlich, dass es alles gibt und so, hatte aber einfach so wenig Zeit, mich da überhaupt reinzuhören. Und als dieser Frank dann dazu gezwungen hat, das zu machen und das dann so die ersten Folgen so liefen.
Aha, gezwungen.
Ja, da sind sie ja gezwungen, das zu machen. Und dann waren wir dann aber auch erstaunt, wie schnell und wie viel Feedback das dazu gibt. Also da, das war dann auch überraschend, da haben wir überhaupt nicht mit gerechnet. Auch als wir die Instagram-Seite dann angelegt haben und so und auf einmal haben da richtig viele Leute geschrieben, die das auch gut finden und lustig finden. Auch Leute von früher, die schon ganz lange nicht mehr gesprochen oder getroffen hatten, schreiben dann so ganz nett, hey, hört jetzt mal euren Podcast, finde ich ja richtig witzig. Ich so, wow, das ist ja absurd. Also 20 Jahre nicht gesehen, gehört und dann hören die aber den Podcast und schreiben, dass sie das irgendwie total unterhaltsam finden. Das war dann auch wieder so, das hat mich wie ein bisschen in die Bandzeit zurück erinnert gefühlt. So, wenn dann Leute eben sagen, ey, ich mag eure Musik, das ist ja ein super Song, den höre ich immer dann und dann. Das ist schon cool und klar, freut man sich immer, wenn Leute irgendwie was gut finden, was man macht. Wäre auch merkwürdig, wenn es nicht so wäre, oder?
Ja, das stimmt.
Also ich mache das ja nur, damit Leute es auf jeden Fall scheiße finden. Das wäre merkwürdig, glaube ich.
Das wäre Black Metal.
Nein, man braucht immer Feedback. Jeder Mensch giert ja auch nach positivem Feedback. Alle anderen, die das Gegenteil überhaupt nicht lügen, würde ich sagen.
Das hat uns auch total überrascht. Also wir machen das ja komplett anonym und auch keine Werbung.
Das heißt aber anonym? Ihr verratet nicht mal euren echten Namen und sowas?
Nein.
Echt wirklich? Das läuft nur unter Phantomschmerz?
Genau.
Ach, das ist ja krass. Das ist ja richtig mysteriös.
Ja, quasi. Also wir reden halt viel über privaten Kram so und was halt uns so im Leben bewegt, aber nicht mit unserem Namen.
Ja, aber okay, aber ihr verratet nie, wer ihr seid. Es bleibt anonym, deshalb werde ich auch nie fragen, wie ihr heißt. Ich kenne euch ja auch nur unter eurem Pseudonym. Finde ich aber okay. Das hält es mysteriös.
Stakeout hat ja 2010 das letzte Album rausgebracht.
Ja.
Geschenk Beste. An die Welt.
Ein Knalleralbum.
Fand ich auch richtig gut. Wieso macht ihr nicht weiter?
Ja, die Zeit, die liebe Zeit. Das ist wirklich das Traurige. Wir waren ja super aktiv und sehr viel unterwegs. Wir haben ja wirklich so 60, 70 Konzerte im Jahr gespielt und haben es ja wirklich richtig intensiv betrieben, haben ja auch alle zwei Jahre dann eine Platte aufgenommen. Aber irgendwann mussten wir doch mal überlegen, na, tun wir jetzt mal doch so, als ob wir jetzt einen richtigen Beruf dann so angehen. Und dann kam es auch so, überschnitt sich dann mit man arbeitet dann bei Jochen Klaas und MTV und das wurde ja alles immer größer und wie gesagt, man ist ja dann außer Sinn die Karriereleiter da so hochgestolpert. Plötzlich war man halt nicht mehr nur ein kleiner Redakteur, sondern schon Redaktionsleiter. Und die anderen Jungs hatten dann auch so Jobs, die dann halt immer zeitaufwendiger wurden und dann hätte man sich entscheiden müssen. Also entweder gehen wir jetzt mal so voll Risiko, nur Band, oder halt die Band muss jetzt zurückstecken und wir probieren mal halt eben doch wie normale Leute arbeiten zu gehen und nicht die ganzen Wochenenden so irgendwie im Tourbus zu verbringen. Da haben wir uns halt eben dann doch tatsächlich eher so ein bisschen für die in Anführungszeichen echte Arbeit entschieden und haben es dann einfach zeitlich nicht mehr hinbekommen. Also den Aufwand, den wir da reingesteckt hatten, wir haben es ja, glaube ich, sehr intensive Jahre, so ne, mehrere Alben, permanent auf Tour. Wir hatten eine schöne Zeit und wir haben es auch super genossen und dann war klar, komm, wir lassen das jetzt so ein bisschen sanft austrudeln. Wir haben es ja nie offiziell aufgelöst, ne, weil wir haben es ja nicht im Streit auseinandergelebt, sondern haben gesagt, okay, wir brauchen jetzt ein bisschen mehr Zeit für die anderen Sachen, die wir machen und deshalb spielen wir auch immer noch seitdem ja immer noch ein Konzert pro Jahr mindestens.
Ja, stimmt, du hast es die exklusivste Band genannt.
Deutschlands exklusivste Band, Stakeout. Einmal im Jahr spielen wir ein Konzert immer noch. Aber also man kann uns auch immer noch buchen. Also wenn uns jetzt Leute fragen und wir sind nett und wir haben tatsächlich mal alle Zeit, dann kriegen wir es schon auch noch hin. Wir waren eine super fleißige Band, wir haben sehr viel geprobt, haben sehr viele Songs auch geschrieben und dadurch, dass wir so intensiv geprobt haben, können wir die auch teilweise immer noch. Bin immer wieder überrascht. Wir buchen uns dann auch hier so einen Mietproberaum dann immer kurz davor. Dann setzt man sich da hin, schreibt sich mal so, überlegt sich so 20, 25 Songs und dann sind wir immer wieder erstaunt, dass einem die Akkorde noch einfallen, Texte, das kommt dann immer noch so raus. Also wenn es so passt, dann sagen wir auch da schon gerne nochmal zu. Spielen auch bestimmt auch nochmal zwei Konzerte vielleicht pro Jahr. Deshalb, also uns gibt es immer noch. Aber ja, es reicht nicht mehr. Ja, es reicht nicht mehr für neue Alben und sowas. Das packe ich jetzt alles in die Intros rein, bei Eulen vor die Säue. Ah, da gehen jetzt die kreativen Ideen hin.
Aber ich finde es krass, wie lange ihr es durchgehalten habt. Gemeinsam. Das sind jetzt schon fast 20 Jahre. Also 2002, 2003 habt ihr euch gegründet. Ist das richtig? Oder ist das so ein Fake im Internet?
Nee. 2003 muss es gewesen sein, glaube ich. Ja. Also eigentlich hätten wir in 2 Jahren 20-Jähriges, theoretisch. Ah ja, gut, ich meine,
das muss man erst mal schaffen.
Aber seit einem Jahrzehnt sind wir nicht mehr aktiv. Also das ist natürlich leicht. Ne?
Bei uns ist das immer so, dass wir den einen haben, der richtig Stress macht und irgendwie quer geht von wegen, wir kommen hier gar nicht voran und alle anderen haben eigentlich gerade gar keinen Bock oder gar keine Zeit. Ja. Irgendwie. Da sind wir nie auf einen Nenner gekommen. Und ich glaube, das geht ganz vielen so, dass da so das Bandsein halt auch dran scheitert.
Ja, nee, man muss sich ja schon committen. Also wenn man es, kommt drauf an, natürlich auf welchem Level man das so spielen will, ne? Aber wie gesagt, wir haben glaube ich, 3-mal die Woche geprobt und 2 Konzerte am Wochenende gespielt. Ne? Dann sind natürlich 5 Tage schon mal weg von 7. Wenn du dann nebenbei einen Beruf ausübst, wird es dann irgendwann, hängt man ein bisschen durch. Ja, dann muss man sich dann irgendwann entscheiden. Aber ich glaube, nur so funktioniert es. Also ich glaube, wenn du mit einer Band durchstarten willst, dann musst du schon echt so 110% dabei sein. Ne? Man muss ja auch hinterher sein, Booking, musst ja auch Clubs anschreiben. Mhm. Dann brauchst du einen Bandbus, damit du überall hinkommst, Proberaum, das ist schon alles ganz schön. Hängt ja einiges dran, ne?
Ja.
Naja, aber so ist jetzt auch gut. Geht allen gut, alle sind happy und wenn wir uns treffen, lachen wir uns immer noch genauso tot wie früher. Das ist eigentlich immer das Wichtigste. Auch auf der Bühne müssen wir uns immer noch, die meiste Zeit müssen wir immer über uns selber lachen. Das hat sich irgendwie auch nicht geändert.
Ja, aber es ist auch gesund.
Ja, das ist total gut, ja. Man dreht sich so um, dann lache ich mich tot, wenn ich ja unseren Trommler sehe, wie er halt die ganze Zeit irgendwie Scheibe spielt, weißt du? Und das ist immer noch genauso lustig wie vor 10, 15 Jahren. Das ist auch erstaunlich, ja. Es wird immer Zeit. Was haben wir jetzt für ein Jahr? Wir haben 2021, ja, durch die Pandemie bedingt. Wir hatten das Glück, wir haben nämlich im letzten Jahr, haben wir im Januar noch ein Konzert gespielt. Dann kam ja leider blöde Virus dazwischen. Es waren ewig lange keine Auftritte möglich und jetzt geht es ja vielleicht gerade so wieder los. Das heißt, wenn wir Ende dieses Jahres noch einen Auftritt spielen, dann haben wir auch unser ein Konzert pro Jahr Rhythmus, würden wir dann einhalten. Deshalb buchen Sie uns jetzt. Stakeout im Dezember vielleicht. Mal gucken, ob es klappt.
Du hast vorher auch im...
Nee, das war meine erste und einzige Band.
Echt?
Ja.
Krass.
Ja, ich gleich von Anfang an, wir haben dann gleich gesagt, komm, wir machen das jetzt erstmal so gut wie möglich und mal wie weit wir kommen.
Und dann gleich Frontmann? Oder hat sich das über die Zeit entwickelt?
Hat sich auch so mitentwickelt. Am Anfang waren wir gleichberechtigt, dann hat sich herausgestellt, dass ich über die besten Songs schreibe und dann irgendwann war ich der Einzige, der noch Songs schreibt und dann musste ich natürlich automatisch auch singen, weil die anderen zu faul waren, dann meine Texte auswendig zu lernen und bin ich auch da so reingeholpert. So wie mit der Karriere eigentlich. Dann war ich dann am Anfang stand ich immer noch an der Seite von der Band, also weil ich immer albern fand, so als Frontmann, wo muss man eigentlich vorne in der Mitte stehen? Stand immer so, glaube ich, links außen. Bis dann irgendwann mal irgendwann kamen auch mal so sogenannte Scouts, die haben uns dann mal so angeschaut und haben die als Erste gefragt, also du singst ja die meisten Songs, warum stehst du nur links in der Ecke? Was ist denn das für ein Schwachsinn? Dann habe ich gesagt, na gut, vielleicht sollte ich doch jetzt mal in die Mitte steppen und dann... In dem stand ich erst in der Mitte.
Aha, das ist leider so gewünscht.
Ja, irgendwie da habe ich mich dann da angepasst, dachte, naja gut, vielleicht haben sie ja doch recht, ist vielleicht ganz smart, wenn der Typ, der da die Ansagen macht und die Songs singt, vielleicht nicht ganz, ganz weit außen da steht, wo die Scheinwerfer nicht hinkommen. Am Anfang fand ich immer witzig, so von der Seite die Leute so.
Ist auf jeden Fall mal was anderes. Und wenn viel auf der Bühne los ist, dann macht das halt auch nichts.
Ja, eigentlich also. Ja, ne? Aber stimmt, eigentlich ist es im Common Sense, dass der Sänger, der Hauptsänger steht schon in der Mitte, ne? Es gibt, glaube ich, wenig Bands, wo der Sänger außen steht, ne? Siehst du mal, wie besonders wir eigentlich waren. Das haben wir uns nicht bewahrt, siehst du mal. Haben wir uns reinquatschen lassen. Nee, war aber auch okay dann für mich.
Spielst du noch andere Instrumente außer Gitarre?
Nee, um Gottes Willen. Ich würde gerne Klavier können und sowas, aber bisschen zu unmusikalisch. Gitarre, das war's. Bass kriege ich vielleicht auch noch ab und zu mal hin, aber auch nicht jetzt richtig gut.
Also kannst du dir nicht vorstellen, musikalisch wieder aktuell aktiver zu werden mit der Band beispielsweise, nee, oder?
Das geht nicht, das haut zeitlich einfach nicht hin. Okay. Dafür ist der Job leider dann doch zu... allumfassend und so einspannend. Das ist ja mittlerweile auf einem Niveau so, ne? Das haut leider nicht hin. So früher alles so mit der halben Arschbacke gemacht, ne? Und dann schnell heimlich mal weg zum Proben oder Freitag so, ne? Habe ich immer meine Jacke nur über den Stuhl gehangen im Büro, so getan, als ob ich da bin direkt wieder los. Unten haben die schon gewartet im Bus und dann sind wir halt bis nach Bayern geguckt, 7 Stunden, ne? Damit wir halt da abends spielen können. Das könnte ich jetzt heute nicht mehr bringen. Würde auffallen auf jeden Fall. Deshalb, das haut nicht mehr hin.
Bist du nicht heute auch früher abgehauen?
Heute bin ich auch früher abgehauen, aus dem kann man erzählen. Okay. Aber heute nicht gut, ich bin so mal eine Stunde oder anderthalb Stunden früher, das geht schon mal. Aber jetzt nicht so, dass man den ganzen Tag einfach fehlen kann.
Gibt es so beste Festivalerlebnisse oder ein bestimmtes Erlebnis, was dich bei dir sehr eingebrannt hat?
Schon, aber eigentlich war jedes Festival geil. Ich muss sagen, bei Festivals bin ich ja auch viel toleranter, was so die Musikrichtung betrifft. Also zum Beispiel war Fusion ist so ein Festival, was eines der schönsten Festivals ist und war, auf dem ich jemals gewesen bin. Das ist so ein gigantisches, alternatives, aber eher so elektronisches Musikfestival. War coolen Leuten organisiert, total 15.000 verschiedene Bühnen, alles ganz liebevoll dekoriert. Super viele coole Menschen. Also das ist eines der besten Festivals, was es gibt, finde ich, in Deutschland. Aber genauso natürlich Rockfestivals. Das allererste Mal Rock am Ring war schon auch beeindruckend. Das hat er natürlich auch geprägt. So einfach die schiere Größe, so die Masse, ne? Die Menschenmassen, die Zeltmeere, durch die man da wandert, ne? Bis man da mal auf dem Gelände landet. Dann aber auch von, haben wir ganz oft da Specials gedreht, ne? Mit Joko & Klaas, weil wir alle so einen Hang und so eine Affinität zu Rockmusik haben. Haben wir schon zu MTV-Zeiten. Haben wir auch dann bei Rock am Ring als Fernsehmacher gearbeitet oder auch zu Zirkus Halligalli, die Specials bei Rock am Ring. Das waren so die liebsten Shows, die wir produziert haben. Also, die ich mich immer sehr gerne zurückerinnere. Aber es kann auch genauso mal ein kleines Festival sein, also ein kleines alternatives Festival. Auch wo wir eine Band gespielt haben, beim Rocco del Schlacco. Ist so ein ganz sympathisches, kleineres 20.000-Leute-Festival im Saarland. War ja auch total beeindruckend, was das so für eine schöne Atmosphäre haben kann, ne? Wenn das so alles ein bisschen kleiner, ein bisschen aufgeräumter ist, fand ich auch total super. Also,
stimmt, da existieren Festival. Noch Interviews von, ne?
Ja, ich glaube ja. Ja. Ab und zu mal gibt es da irgendwelche. Ja, doch, stimmt. Da findet man was, ja. Fand ich immer gut. Also Festivals aber generell. Ich finde, noch nie ein schlechtes Festival erlebt. Also immer ein Special Vibe. Auch cool war, das gibt's leider auch gar nicht mehr, dass, wie hieß denn das Festival, was Kraftklub immer organisiert haben?
Kosmonaut.
Das Kosmonaut-Festival, genau. Das war auch super. Das war auch großartig. Wir haben auch richtig tolle Erlebnisse gehabt. Wir sind auch oft zu 15, zu 20 dahin gefahren, so von der Firma aus schon. Das war großartig. Also deshalb, Leute, geht auf Festivals. Sonst habt ihr nicht gelebt. War das jetzt schon Werbung? Nee, ne?
Nein, das
ist ein Tipp. Das ist eine Lebensweisheit, oder? Das kann man drin lassen. Das
kann man drin lassen. Wir haben podcastintern immer eine Rubrik, die nennt sich Dauerschleife der Woche. Und da packen wir den Song drauf, den wir die Woche über am häufigsten gehört haben. Hast du spontan einen auf Lager?
Den ich wirklich, also muss ihn ganz ernsthaft ganz viel gehört
ganz
haben diese Woche?
Ganz ernsthaft.
Oder kann ich einen empfehlen, den ich so oder so sehr oft höre? Weil ich muss gerade überlegen, was habe ich denn diese Woche? Ich habe diese Woche, ich mache immer in meiner eigenen Playlist immer für mich, diese Woche habe ich hier sehr viel Propaganda gehört. Wie auch eine der besten Punkbands dieses Planeten, weiß nicht, ob ihr die kennt.
Ich muss mich gerade outen, nein, sag mir auch so.
Nein? Nein. Okay, dann empfehle ich einen der besten Songs, die in den letzten 5 Jahren geschrieben wurden, also von Propaganda, muss man rauf, und zwar Victory Lap. Das ist ein Knaller. Also es ist auch ein Riff, das bleibt sofort im Ohr. Ein ganz simples Riff, aber das ist ein Übersong. Der muss damit rauf.
Kannst auch ruhig mehr darauf packen. Ne?
Ja, und dann habe ich lustigerweise noch eine andere Punkband, die auch super unbekannt ist, die, glaube ich, nur ich kenne und extrem gut finde. Die heißen Morning Glory, wie dieser eine Song von Oasis, lustigerweise. Die haben auch nur 2 Alben und ich höre gerade das 2. Album. Da muss ich aber kurz gucken. Da ist das ganze Album total geil. Das heißt Warp Psalms. Und da ist aber, eigentlich muss man das ganze Album hören. Da würde ich jetzt am liebsten sogar keinen Song so rauspicken. Warte mal. Da muss ich direkt gucken, weil die habe ich noch nicht so eingeprägt. Welchen Song für I Am Machine Gun von Morning Glory. Den möchte ich auch noch mit draufpacken. Aber das ganze Album ist sehr empfehlenswert. Hört es mal an. Also Morning Glory heißt die Band. Das Album heißt Warp Psalms. Und eigentlich ist das ganze Album irgendwie so ein großer, guter Rausch. Finde ich sehr gut. Und ansonsten höre ich sehr gerne und immer mal wieder höre ich auch ZSK. Die kennt man hoffentlich.
Ja, ja, klar.
Das ist eine der besten deutschen Punkbands, finde ich. Da habe ich auch immer so eine eigene Playlist. Also der erste Song ist immer Keine Angst. Deshalb höre ich den wahrscheinlich am häufigsten. Also der erste Song auf der Playlist meiner selbst erstellten Best-of-ZSK-Lieder ist immer Keine Angst. Den will ich auch noch mit draufpacken.
Okay.
Auch sehr, sehr guter Song. Wenn man auch immer sofort mitbrüllen, wenn man sofort aufs Konzert rennen oder auf eine Demo und das mitgrölen. Für einer der besten deutschen Punk-Songs, die jemals geschrieben wurden.
Ja.
Ja, doch, das kann man so stehen lassen.
Ja, kann man. Also ich glaube, meine beginnt mit Antifaschista.
Antifaschista, ja, das ist auch sehr gut. Das stimmt, ist auch ein Übersong. Da läuft ja auch auf jeder Demo. Aber Keine Angst war vorher da und deshalb ist mein erster. Aber Antifaschista höre ich auch sehr gerne, ist auch ein sehr guter Song, das stimmt.
Sind denn deine Playlists so gebaut, dass du die Songs nach ganz vorne oder als erstes packst, die du am häufigsten hörst oder so am meisten feierst? Oder
die
so runter oder ist es durchmischt?
Ja, ich mische die schon, also auch für mich, dass das eine Abwechslung ist. Ne? Ich packe jetzt nicht alle 10 todeskrassen Superhits alle an die erste Stelle, sondern ich mische das schon. Auch so ein bisschen, was Geschwindigkeit betrifft, zwischendrin ab und zu auch mal ein ruhigerer Song, mal eine Ballade. Mittlerweile hat auch jeder Punk-Rockband eine Ballade oder mal die Offbeat-Nummer, dass die mal dazwischen kommt. Also die Songs müssen miteinander tanzen. Klar, die Oberknaller oder vielleicht die Songs, die einen auch in der Jugend so am meisten geprägt haben, die kommen dann schon wahrscheinlich eher so an erstere Stelle. Das ist definitiv so. Und Propaganda aber zum Beispiel mit Victory Lap, was einer der neuesten Songs von denen ist. Das ist immer unterschiedlich.
Interessant.
Und meine Metallica-Playlist zum Beispiel beginnt mit The Memory Remains. Finde ich einen der besten Metallica-Songs, den die jemals geschrieben haben. Das können wir jetzt ewig noch so weitermachen. Könnte ich immer die ersten Songs meiner Playlist nennen.
Was?
Aber da müsst ihr sehr viele Songs auf eure Playlist packen. Das wird vielleicht zu viel.
Ist es nicht St. Anger?
Nee, das ganze Album ist halt sehr toll. Aber St. Anger ist jetzt nicht so der beste Song, muss ich sagen.
Das hatte ich nämlich auch nicht ganz verstanden. Aber jetzt verstehe
das Album,
die Ansicht.
Ja, das Album an sich ist toll. Das ist groß, weil diese ganze ja, so als Gesamtwerk, also was diesen Sound betrifft, diese roughe Energie, und das ist cool. Aber St. Anger ist nicht der beste Song der Platte. Da würde ich den jetzt nicht auf eine Playlist nach vorne packen.
Sind Metallica eigentlich auf deinen Wunsch damals zu Zirkus Halligalli gekommen? Oder
nee, ach, um Gottes Willen, nein.
Also, sind die auf euch zugekommen?
Die sind schon auf uns zugekommen, aber
okay.
Ja, nee, das, also den Einfluss hat man dann doch nicht.
Meine,
die waren ja,
schade.
Die sind ja die größte Rockband des Planeten, und natürlich, wenn Metallica fragt, und so war es, glaube ich, haben damals die neue Platte promoted und haben, glaube ich, so 3 Stationen in Europa gesucht, wo man denn hingehen könnte. Und da hat das Plattenlabel, Universal war das, glaube ich, damals, die haben sofort gesagt, ja, wenn ihr nach Deutschland kommt, dann kann es nur diese Show sein. Ne? Dann haben die relativ schnell zugesagt. Und dann gab es auch dieses Special Fan Event, und da haben die so ein Konzert da gespielt noch in unserem Studio. Das war verrückt. Das war irre.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Ja, also ja, ich habe natürlich gesagt, ja, die sollten schon mal kommen. Und zwar war immer so ein Running Gag eigentlich. Das hätte man nie gedacht, dass man die irgendwann dann wirklich da im Studio hat. Das war, glaube ich, seit der MTV Home war das schon immer so ein Running Gag zwischen mir und meiner Kollegin Katharina Karg, die bei uns fürs Künstlerbooking zuständig ist. Die hat immer gefragt, ja, ne, mit der spricht man ja auch mal ab, welche Gäste man einlädt und welche Bands man dann so bucht. Und da habe ich gesagt, aber Katha, bucht noch nicht jeden Terminslot aus, weil es kann ja sein, dass vielleicht Metallica noch kommen. Das war wirklich ein Running Gag über 10 Jahre, und irgendwann kam halt dann wirklich Metallica zu uns. Ne? Das war schon absurd.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Wie war Ihre Reaktion?
Ja. Naja, das war dann so, Thomas, du wirst es nicht glauben. Metallica kommt, es ist soweit, so halt, ne? Und können wir es auch gar nicht fassen.
Krass.
Ja, ist alles so über dem sein groß, auch bei dieser Band, ne? Mit was für einer Entourage dann kommen, ne? Ja, gefühlt 15 Manager, jeder reist mit einem eigenen Privatjet an, so von der Band. Also das ist alles vollkommen absurd. Haben gar nicht die Räumlichkeiten gereicht bei uns damals, weiß ich auch noch, als sie da einfielen mit ihrer 500-Mann-Crew. Da jeder eigene Garderobe, eigener Massageraum, eigener Raum nur für die Tüte vom James Hetfield, die er immer mit hat. Also es war wirklich bizarr. Das war echt krass, das war ein Highlight. Ja.
Also richtig große Bands sind jetzt nicht mehr dabei, oder?
Na, jetzt bei Late in Berlin, nee, dafür ist es ein bisschen zu nischig, glaube ich. Ne? Halligalli wäre doch irgendwie ein bisschen etwas größer angelegte Show, so ein bisschen mainstreamiger. Late Night ist ja jetzt mehr so in der Tradition, so von Harald Schmidt eher. Da treten solche Bands natürlich nicht mehr auf. Ne? Was schade ist, das war immer das Coole bei Halligalli. Also was wir da
muss ich auch sagen, also finde ich auch schade.
Oder? Was wir da an Künstlern hatten. Ich mochte auch mal die Schrankbands, ne? Die dann einmal in die Werbung rausspielen. Das war so ein tolles Ding, um nochmal so ein paar etwas kleinere Bands auch den Leuten vorzustellen. Das war super. Da habe ich zum Beispiel, aber da habe ich durchgesetzt, dass ZSK zum Beispiel in den Schrank kommen. Sowas konnte ich dann schon beeinflussen. Wenn ich sage, ich möchte, dass jetzt ZSK da aus dem Schrank gestürmt kommen, dann haben wir dann natürlich ZSK angefragt, und dann hat das auch geklappt. Ja. Nee, das fehlt, stimmt, das fehlt echt ein bisschen, ne? So eine coole Fun-Show, wo aber auch geile Bands auftreten, ne? Das gibt's leider echt viel zu wenig jetzt noch.
Ja, schade eigentlich.
Ja, wirklich schade. Beziehungsweise ist sehr viel, das ist natürlich sehr Hip-Hop-lastig jetzt mittlerweile, ne? Auch halt der neue Punk. Muss man auch erstmal akzeptieren. Aber das ändert sich wieder in 5 Jahren.
Ah, die Prognose. Das ist ja für die Nachwelt festgehalten.
Keine Sorge. 5 Jahre ist Punkrock wieder King. King im Land.
Es gibt ja wilde Spekulationen, wo wir gerade beim Thema Schrankband waren, dass du in der ersten Folge MTV Home im Schrank warst.
Ja, das stimmt sogar. Das bin ich. Aber da war noch der Gag, glaube ich, dass das kam damals nie rüber. Der Gag war, dass die Band da im Schrank immer auf Guitar Hero Instrumenten, glaube ich, gespielt hat. Versucht hat. Der Gag kam überhaupt nicht. Und dann sind wir irgendwann übergegangen, dass ja da eigentlich Bands rein können, die eigene Songs haben. Und so ging es dann los. Am Anfang waren das immer wild zusammengewürfelte Mitarbeiter. Und irgendwann kamen dann echte Bands rein. Ich habe sogar mit Stakeout irgendwann mal im Schrank gespielt bei MTV Home. Da liefen dann unsere eigenen Songs in und aus der Werbung. Ja, ja.
Und wie war das für dich so vor den Kollegen? Oder kannten die?
Ach, die kannten das schon. Okay. Naja, die waren alle schon bei Konzerten. Das war jetzt auch keine Überwindung. Die wussten das, ja.
Zweifelsfrei mit genug Alkohol geht. Ne?
Ja, das sowieso. Ja. So war das. The good old times.
Ja, hast du noch irgendein Thema?
Nee, alles gut. Also wenn du glücklich bist, dann bin ich auch glücklich. Und wenn die Songs da jetzt auf eure Playlist kommen, freut mich das natürlich auch. Ich hätte ja noch einen Stakeout-Song nennen sollen. Verdammt, ich bin blöd. Naja, egal.
Kannst auch noch einen nennen.
Ich überlege gerade, was so mein Favorite-Song von der letzten Platte ist. Das Geschenk an die Welt. Das ist so das Album, was ich eigentlich am coolsten fand.
Das fand ich auch am besten.
Ja. Ja, Selbstständiger Alkoholiker ist natürlich ein Song, der sehr gut unsere Medienwelt beschreibt. Mache ich ganz gern. Aber ich wähle mein Sofa gegen das System. Der soll da noch mit drauf. Wenn ich mir das noch wünschen darf. Pack dir noch mit drauf.
Komm drauf.
Vielen, vielen Dank.
Gibt es was du den ZuhörerInnen noch mit auf den Weg geben möchtest?
Bleibt cool. Bleibt entspannt. Das, was meinem Jüngeren und ich raten würde. Macht das, worauf ihr Bock habt. Lasst euch nicht reinreden. Ist auch egal, wenn der Weg manchmal ein bisschen schräg verläuft. Ist auch cool. Ja, und genießt das Leben, glaube ich. Ist immer zu kurz, um sich drum zu ärgern. Das würde ich immer versuchen zu vermeiden. Ja.
Können wir so stehen lassen. Ja. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, sehr gerne. Ja, vielen Dank für die Einladung. War cool. Dann nächstes Jahr, ne? Quatsch mal über das Schulsystem.
Okay, ich werde dich dran erinnern.
Ja, hätte ich auch Bock drauf. Da muss man einiges ändern.
Auf jeden Fall, ja, das wird eine lange Folge.
Ja, okay, dann machen wir das. Ja, cool.
Und ich würde sagen, wir tauchen unter und bis zum nächsten Mal bei Phantomschmerz. Tschüss.
Na dann, ich hoffe, wir haben jetzt recorded.
Ja, ich hoffe auch. Ja. Also hier ist ein Timer, das ist schon mal ein gutes Zeichen.
Ja, das stimmt.
Ja, gut, das schneide ich raus.
Muss ja nicht alles zu real sein.
Sorry. Da habe ich wohl gepennt.
Ja.
Eigentlich sind wir ein Werbungswerk-Podcast.
Was?
Was?
Okay.
Werbung ist eine Kausalkette direkt in die Hölle.
Okay. Dann müssen wir das anders formulieren. Und, ich möchte mich entschuldigen bei allen treuen ZuhörerInnen.
Alles gut, alles gut.
Das war keine Absicht, ich wusste es nicht, das stand nicht in meinem Vertrag. Halte mich natürlich dran. Nein, das war eine Lüge. Rausschneiden.
Überlege ich mir noch.
Ja.